Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ah, ja, schon was anderes als die Meditation aufzusprechen im stillen Kämmerlein. Ja, also ich freue mich sehr. Mich würde interessieren, bevor wir einsteigen in diesen Abend, ja, wo ihr so herkommt. Ich habe so ein paar Stimmen gehört, die haben ganz weite Anreisen. Es würde mich interessieren, wer ist denn, hat denn 6 Stunden oder länger gebraucht? Ah, ja. Wow, ja. Ja, vielen, vielen Dank. 3 Stunden und länger. Okay. Gut, ja, also auch nochmal mein ganz herzliches Dank hier ans Osho-Uta-Institut, dass ich hier sein darf, dass mir dieser Raum gestellt wurde und die Technik und die freundliche Begrüßung, ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank. Und ich will gerne gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, auf meine persönliche Geschichte und meine Verbindung hier zu Osho. Denn da gibt es eine und das wurde mir jetzt gerade nochmal bewusst und das werde ich gleich teilen. Ich würde den Abend gerne mit euch so gestalten, dass wir was machen. Also ich will gerne ein bisschen aus dem Buch vorlesen, aber vor allem möchte ich gerne mit euch ein bisschen singen, ein bisschen tönen, ein bisschen schreien. Ja, und wir schauen mal, wie es sich so entfaltet. Aber ich würde gerne mit euch auch ein Feld aufbauen gemeinsam. Und dann wird all das, was in dem Buch oder einiges, was in dem Buch zu finden ist, vielleicht auch spürbar, erfahrbar. Ja. Wir haben theoretisch 2 Stunden Zeit und wir schauen jetzt mal, wie wir die füllen. Also ich werde ein bisschen lesen, wir werden ein bisschen singen, wir werden den Raum auch öffnen für eure Fragen, wenn es denn welche gibt. Und soweit ich kann, werde ich die gerne beantworten. Und wer hätte denn gern noch eine Unterschrift im Buch? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ja, okay, also das hängen wir dann auch noch an. Ja, irgendjemand muss das Zeitmanagement machen. Markus, wäre das was für dich? Okay. Gut, auf geht's, singen wir ein. Nee, machen wir es anders. Lass uns doch einfach mal kurz ankommen hier in dem Raum. Lass uns einfach mal einen Moment ankommen, bevor wir irgendwas machen. Und nimm dir doch mal einen bewussten Atemzug. Ja, genau. Stöhne etwas beim Ausatmen. So als würde eine Last von dir abfallen. Und nimm doch gerade mal Kontakt auf mit der Erde. Spür mal in deine Füße. Nimm die Verbindung wahr zur Erde. Nimm einfach wahr. Auch die Verbindung zu deiner Sitzunterlage, zu deinem Stuhl. Und wie bist du gerade da? Was nimmst du wahr? Welche Empfindungen. Welche Gefühle? Wie bist du gestimmt? Und lass es so da sein. Du bist so willkommen. Manchmal gefällt uns das nicht, was wir wahrnehmen. Wir versuchen es zu verändern. Aber an der Stelle geht es nicht weiter. Lass es einfach da sein. Beim Ausatmen und finde deinen Ton. Gib deinen Ton in den Raum. Ja, danke, danke. Danke euch. So viel Kraft hätte ich gar nicht erwartet. So viel Bereitschaft. Es ist nicht selbstverständlich. Sehr gut. Okay, also. Bevor ich mit dem Lesen anfange, wollte ich euch noch was erzählen über meine Verbindung hier zu Osho. Die ist mir nämlich bewusst geworden, als ich als hier dieser Prozess lief und es hieß, dass ich hier halt hier die Lesung machen kann. Das hat der Marcel hier von mir vom Team inszeniert oder geholfen, dass das stattfinden kann. Der hat die Verbindung hergestellt. Ja, und als ich dann drüber nachdachte. Es hat sich für mich so bedeutsam angefühlt, das hier zu tun. Und zwar so, dass ich mich selbst ein bisschen gewundert habe, warum, was ist da, was berührt mich da? Und dann ist mir ist es mir gekommen und eingefallen, und zwar, das alles, dass diese spirituelle Reise, der Beginn von diesem hat mit Osho zu tun. Und zwar, wenn ihr das Buch gelesen habt oder auch manchmal meinen Podcast hört oder so, habe ich auch hin und wieder drüber gesprochen. Meine Initiation begann gegen meinen Willen aufgrund einer schlimmen Erfahrung. Also mein Papa starb, da war ich 14 Jahre alt. Und ich denke oder ich weiß heute, dass es bei mir auf ein sehr instabiles System fiel, weil ich einfach auch im Vorfeld, als Kind, in meiner Kindheit und so weiter, doch einiges abbekommen habe, was ja, mein System belastet hat. Und so war dieser Verlust dann nicht nur der Verlust an sich, sondern es resonierte mit dem, was da schon da war an Verunsicherung und Ohnmacht und wurde dadurch ein schwerer Einschlag und hat mich aus der Bahn geworfen. Und dieses aus der Bahn werfen war, also nach kurzer Zeit gab es da so einen Schlüsselmoment. Ich lag eines Nachts im Bett, ich bin eingeschlafen, ja, ich war ab 14 Jahre alt. Und ich hatte einen ganz intensiven Traum. Ja, kennt ihr diese Träume, wo man nicht weiß, ist Realität oder Traum? Und so war der auch. Und ich war mit meinen Eltern unterwegs und wir waren auf einer Anhöhe und da war eine Klippe. Und von der Klippe konnte man runterschauen, unten war das Meer. Aber also erst war unten noch so Grund und dahinter war das Meer und es war tief, es war hohe Klippe. Und meine Eltern positionierten sich vor mir auf der Klippe und ich stand hinter ihnen. Und mein Vater ließ sich fallen. Kurz darauf meine Mutter. Und ohne zu überlegen, ich bin hinterhergesprungen. Und in diesem Moment konnte ich sehen, wie wir stürzen gemeinsam. Und ich konnte auch diesen Flug spüren. Es war super realistisch und die beiden schlugen auf und dann auch ich. Und als ich aufschlug, veränderte sich das Szenario und ich war plötzlich wieder in meinem Bett. Aber mein ganzer Körper vibrierte und ein ganz unangenehmes, tieffrequentes Geräusch war zu hören. Und die Vibration und das Geräusch machten, dass sich etwas aus meinem Körper löste. Und das war meine Seele. Ich wusste nicht, was passiert. Ich konnte nur spüren, dass ich aufsteige aus meinem Körper raus. Ich dachte, ich sterbe. Und in diesem Moment, also ich flog, ich war über mir, meine Seele war über meinem Körper. Und in dem Moment gingen mir ganz viele Sachen durch den Kopf. Und vor allem ging mir interessanterweise durch den Kopf, ach, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich die Schule nochmal von vorne anfangen. Und das wollte ich auf keinen Fall. Aber das Interessante ist, zu der Zeit wusste ich nichts von Wiedergeburt. Ja, ich komme aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald, eher bürgerlich geprägt, so, da war nichts mit Spiritualität und Wiedergeburt und so. Also ich hatte da keinen Kontakt zu. Also woher kam das? Woher kam dieses Wissen? Und ich wollte meiner Mutter das nicht antun. Ich wollte nicht gehen. Ich wollte sie nicht, nachdem sie schon diesen Schock hatte, jetzt noch mehr zumuten. Und die Frage, die unausgesprochene Frage, die im Raum war, willst du leben oder willst du sterben? Und ich habe mich, auch wenn nicht ganz aus sozusagen eigener Motivation, fürs Leben aber entschieden. Und mit der Entscheidung, mit diesem Ja, kam ich zurück in meinen Körper. Und so bin ich da. Und meine Mutter war sehr beunruhigt, ich habe ihr die Geschichte erzählt. Viele haben es abgetan als schlimmen Traum und so kann passieren, dies, das. Aber sie hat dann einen Kontakt hergestellt über ihre Heilpraktikerin. Da ist eine Frau, die kann vielleicht helfen, hat die Heilpraktikerin gesagt. Und so kam ich in Kontakt zu einer Frau, die gerade aus Indien wieder zurückkam nach Deutschland, gerade zurückgekommen war. Die hat lange in Indien in einem Ashram gelebt, hat man so erzählt. Ich wusste weder, was Ashram ist, noch halt, wer diese Frau ist. Was mir imponiert hat, ist, Meine Mutter hat diese Connection hergestellt, aber die Frau hat gesagt, nein, du kannst den nicht zu mir schicken. Du kannst ihm sagen, dass ich da bin. Wenn er was will, kann er sich melden. Und das hat mir irgendwie, das hat mich neugierig gemacht. Weil erstmals war da jemand, der nicht so, du musst das, du musst dies, da musst du jetzt hingehen, die helfen dir, sondern die hat mich kommen lassen. Und irgendwie habe ich gespürt, da ist was. Okay, bevor ich jetzt ewig erzähle, diese Frau war, ich weiß es nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich Sannyasin. Weil all das, was wir da gemacht haben, in dieser Praxis, das klingt sehr nach Osho und zu all den Techniken oder vielen von diesen Inhalten, die auch bei Osho gelehrt werden und wurden. Ne, wir haben Energiearbeit gemacht, wir haben Bewegungen, Ausdruck gemacht, zu Percussion-Musik getanzt, geführte Meditationen gemacht und, und. Und vor allem hat sie mich einfach so erzogen in der Art. Also sie hat mich informiert über diese ganzen spirituellen Wahrnehmungen, über das Gesetz der Anziehung, über die kosmischen Gesetze und, und. Das Wesentliche war aber, dass es sie mir geholfen hat. Sie hat mir diesen Schmerz, naja, sie hat es mir nicht genommen, aber sie hat mir Energie gegeben und es hat mich getragen in dieser schweren Zeit. Und irgendwie haben wir es hinbekommen, dass mein Herz wieder aufging. Und dann kam auch eine Jugendliebe, eine Frau in mein Leben und dann war plötzlich viel Liebe in meinem Leben. Das hat mich gerettet. Und das ist die Verbindung zu Osho. Und Osho starb 89 und interessanterweise, mein Vater starb auch 89, da möchte ich jetzt keine Verbindung herstellen. Was ich sagen will, ist, viele von den Menschen, die damals in Pune lebten, also da in dem Ashram oder auch anderwo, haben dann 89 sich auch in Bewegung gesetzt und diese Frau eben auch. Und ich habe die dann kennengelernt, als die frisch aus Indien kam. Ja, und auch so gibt es viele Verbindungen. Zum Beispiel machen wir auf unseren Seminaren viel Atemarbeit, auch die dynamische Meditation, das ist ja auch etwas, was bei Osho gemacht wird und von Osho kommt. Wir machen Atemmeditation von Yerukabal oder ähnliche, inspiriert davon. Und ich halte da ganz, ganz viel davon, ne? Dynamisches Atmen. Wer kennt das eigentlich von euch? Ja, können wir gleich auch noch machen. Atmen war noch eine halbe Stündchen. Ja, brauchen wir noch Schüsseln, ne? Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ja, so ist dieser Kontakt. Und für mich war das wichtig. Also es war nicht nur, dass sie mir in dem Moment geholfen hat, sondern sie hat einen Samen in mir gesetzt, diese Neugierde und diese Überzeugung, dass da was ist hinter dem Alltäglichen, dass da eine Connection ist in die seelische Dimension, dass es Kräfte gibt, wo wir andocken können, die für uns da sind, dass es Unterstützung gibt, dass das Leben nicht nur sinnlos ist, weil das war eine meiner größten Probleme, die ich hatte, die Begegnung mit der Ewigkeit. Der Verlust eines lieben Menschen, das ist die Ewigkeit. Und als erwachsener Mensch kann man das ganz gut verdauen, besser als junger Mensch. Und für mich war das nicht zu verdauen. Und plötzlich zu erfahren, dass das nicht das Ende ist, sondern dass es Zyklen gibt, dass es am Ende weitergeht, dass wir in Kontakt bleiben können, das hat mir tief in der Tiefe geholfen. Ja, weil so konnte ich in Verbindung bleiben. Und so ist auch heute, dass wir zum Beispiel auf den Seminaren, die wir machen, wenn wir Schwitzhütten machen, das ist für mich ein heiliger Ort, ein Tempel, und ich begegne meinen Ahnen immer wieder in den Schwitzhütten. Ich sehe meinen Vater in jeder Schwitzhütte, mein Großvater in jeder Schwitzhütte und mittlerweile auch meine Mutter. Ich treffe sie dort und das ist schön, weil wir ganz, ja, wir sind in Verbindung, die ist niemals aufzulösen. Gut. Genau. 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 Ja. Gut, was machen wir? Das war die Osho-Verbindung. Komm, singen wir noch einen. Ich singe vor, ihr singt nach. Okay? Ein Mantra für die Erde. Es geht so.
Erde.
Gut. Gut. Lesen wir ein bisschen. Ich merke, das ist, worauf ich am wenigsten Lust habe. Aber gut. Wir können auch noch was singen. Ja, ja. Ja? Stimmt, ich könnte euch das Buch vorsingen. So könnten wir es machen. Okay. Heiß, ne? Ah ja, Schwitzhütte. Apropos, wir machen in 10 Tagen ist es Seelenfeuer. Wir haben noch 1-2 Plätzchen frei. Wer Lust hat, kommt vorbei. Schwitzhütte und vieles weiteres. Also viele der Inhalte im Buch findet ihr da in Lebensecht. Da wird es angewandt und eingesetzt, so dass das nicht nur im Kopf ist, dass in die Erfahrung geht, dass wir neue Beziehungserfahrungen machen können, etwas Neues über uns erfahren, dass wir feststellen können, dass das, wovor wir so Angst haben, was da in uns ist oder sein könnte, dass das heute in 99% der Fälle nicht zu unserem Untergang führt. Ne? Kennt ihr, oder? Dass wenn solche alte Geschichten manchmal anfangen hochzusteigen, wir einfach Angst bekommen, Angst dahin zu gehen, Angst dahin zu spüren, weil wir die Idee haben, dass das so groß und schlimm sein muss, dass wir es nicht aushalten könnten. Und wenn es dann passiert, dann merken wir, es ist okay. Heute kann ich's. Genau. Und das sind wesentliche Erfahrungen meiner Meinung. Und das ist etwas, was wir auf diesen Events und Seminaren und Retreats einfach erleben und erfahren. Das verändert. Das bewegt sehr viel. Das ist schön. Gut. Ich fange. Ja. Ich weiß nicht so recht. Sind auch schwere Themen drin. Hat es jemand schon gelesen? Zum Teil. Ist es leicht oder ist es schwer? Also es belastet. Ja. Oh, schön. Ja, ich überlege, vielleicht finde ich ein leichter, irgendwas Leichtes. Na komm, ich fange jetzt einfach mal wo an. Ja. Also, wie ich zur Chakrenlehre kam. Der Herbstwind strich sanft durch die Blätter, als ich an der Bushaltestelle stand. Die Abendsonne tauchte den Kölner Vorort in warmes Licht und in mir herrschte eine ähnliche Ruhe, durchzogen von einer feinen Melancholie, die sich angenehm anfühlte. Ich hatte die letzten 2 Tage bei einer Reiki-Lehrerin verbracht, der Freundin eines Bekannten. Sie hatte mir eine Reiki-Einweihung zu einem vergünstigten Preis angeboten und eigentlich war ich nur aus Neugier darauf eingegangen. Von Reiki hatte ich bis dahin kaum etwas gewusst. Spiritualität war mir auch damals nicht fremd gewesen. Seit Jahren hatte ich Meditation praktiziert und kannte die verschiedenen Zustände innerer Stille, kannte Energie- und Körperarbeit. Doch was ich an diesem Tag erlebt hatte, war anders. Das Einweihungsritual zum ersten Reiki-Grad hatte die Öffnung der Chakren beinhaltet. Ich hatte im Schneidersitz dagesessen und meine Augen geschlossen. Eine Routine-Meditation hatte ich noch gedacht. Doch schon nach kurzer Zeit waren sehr ungewohnte innere Bilder aufgetaucht. In meinem inneren Raum war ein Feuerwerk aus Licht und Farben explodiert. Neugierig hatte ich durch meine halb geöffneten Lider geblinzelt. Die Lehrerin saß 2 Meter von mir, ihre Augen geschlossen, die Hände in verschiedenen Positionen und Gesten, wie ein Kind, das mit einem unsichtbaren Zauberstab spielt. Heute weiß ich, dass diese Handgesten, Mudras genannt, seit Jahrtausenden in spirituellen Traditionen verwendet werden, um Energien zu lenken. Ich hatte 2 Tage bei dieser Frau verbracht und als ich spät ihre Wohnung verließ, fühlte ich mich seltsam ruhig. Das energetische Schauspiel hatte mich beeindruckt, aber ich zweifelte an seiner Wirkung. War es mehr als eine interessante visuelle Wahrnehmung? Die Antwort kam schneller als erwartet. In dieser ruhigen und entspannten Stimmung stand ich noch einige Zeit an der Haltestelle, bis der Bus kam. Als mich der Fahrer nach meinem Ziel fragte, spürte ich plötzlich eine Resonanz in meinem Solarplexus. Bei seiner freundlichen Antwort auf meine Worte verband sich etwas in meinem Hals, und als er mir das Ticket reichte, zeigte sich eine spürbare Verbindung zwischen unseren Herzen. Diese Wahrnehmung war so klar, so körperlich präsent, dass meine Skepsis verstummte. Fasziniert von dieser neuen Wahrnehmung wollte ich sie weiter erkunden. Auf dem Weg nach Hause sprach ich verschiedene Menschen an, fragte nach der Uhrzeit, nach dem Weg zu einer bekannten Straße. Und bei jeder Begegnung spürte ich deutlich die energetischen Verbindungen zwischen unseren Chakren: Solarplexus, Herz, Kehle, drittes Auge. Diese neue Art der Wahrnehmung in der Verbindung zu anderen Menschen war so faszinierend, dass ich den Heimweg hinauszögerte. Erschöpft, aber voller Eindrücke erreichte ich schließlich meine Wohnung. Würde ich morgen noch Zugang zu dieser Wahrnehmung haben? Die Antwort kam im Schlaf, und zwar explosiv. Ich schreckte aus einem intensiven, lustvollen Traum auf. Mein Becken brannte wie Feuer und für einen Moment war ich überzeugt, mein Bett müsse in Flammen stehen. Doch da war nichts zu sehen. Stattdessen fühlte ich einen gleißend roten Energiestrahl, der durch mein Sakralchakra zur Decke schoss. Eine Mischung aus sexueller Energie und stechendem Schmerz durchströmte mich. Erst als ich verstand, dass dies eine Fortsetzung der Reiki-Erfahrung war, konnte ich mich wieder entspannen und die Intensität ließ nach. Diese 24 Stunden nach der Einweihung veränderten mein Verständnis von Energiearbeit grundlegend. Natürlich hatte ich von Chakren gelesen, von Energiebahnen und feinstofflichen Körpern, aber nun hatte ich ihre Existenz am eigenen Leib erfahren. Die Phänomene hielten noch einige Tage an, dann verblassten sie allmählich. Und mit ihnen auch mein Interesse an Reiki. Es liegt wohl in meiner Natur, dass meine Neugier schwindet, sobald ich von etwas überzeugt bin. Was aber blieb, war eine Gewissheit. Neben unserer geistigen und körperlichen Existenz gibt es ein unsichtbares Feld, das uns mit der Welt und ihren Lebewesen verbindet. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir wissen. Und vielleicht dazu noch gesagt, es ist nicht ganz vollständig, weil es war nicht nur, dass mein Interesse schwand. Ich denke, ich habe Angst bekommen. Und ja, und das wiederum ist etwas, was ich kenne, vor allem auch vor allem auch bei diesen schamanischen, energetischen Arbeiten, dass es so entrückend sein kann, dass ja, so diese Sicherheit verschwimmt zwischen Realität und Traum, sage ich jetzt mal. So. Ja. Wie spät haben wir? Bitte? Viertel vor acht, okay, wir haben Zeit. Genau, vielleicht sage ich auch noch, ich möchte gerade noch was sagen zu dem Buch. Also, was ist das eigentlich für ein Buch? Das ist ein Buch über die Chakren, aber es ist kein klassisches Chakrabuch. Bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe ich noch mal ganz viele Chakrenbücher zur Hand genommen und habe die gelesen. Und habe dann festgestellt, dass alles gesagt ist, einmal, zweimal, hundertmal, tausendmal. Es gibt nichts mehr zu sagen. Also es macht keinen Sinn, dass ich noch ein Buch schreibe über die Chakren und schreibe über Edelsteine, über Klänge, Frequenzen. Und ne, also ich werte das nicht ab. Es ist schön, dass es da ist. Es hilft. Es ist gut. Aber es gibt ja keinen Grund, es zu wiederholen. Und es interessiert mich auch nicht so sehr. Was mich heute am meisten interessiert, ist körperorientierte Psychotherapie, Traumatherapie, diese ganz körperliche Seite, also die Wurzel unserer Probleme. Wir haben keine Energie. Ja, also die Energie hat kein Problem. Die Energie ist immer überall da. Es gibt kein energetisches Problem. Wir sind das Problem, weil wir diese Energie keinen Raum geben können. Und auch das ist nicht unsere Schuld. Also es geht nicht darum, dass wir uns schuldig machen. Im Gegenteil. Das liegt daran, dass in den entscheidenden Jahren, in unseren Prägejahren, wir Erfahrungen gemacht haben, die verletzend waren, die ja, vielleicht sogar mit existenzieller Bedrohung verschaltet wurden. Das ist das Problem. Und das Problem ist, dass wir die Energie nicht fließen lassen können. Wir sind das. Ja, ob Schuld oder Unschuld. Also wir sind nicht daran schuld, aber es ist eben so. Wir blockieren die Energie. Und deswegen finde ich es eigentlich interessanter zu sagen, wir müssen uns doch nicht um die Energie kümmern, die ist doch da. Wir, was ist mit uns? Warum? Warum können wir die Energie nicht fließen lassen? Warum haben wir das Gefühl, wir können unsere Liebe nicht einfach leben? Was ist das? Woher kommt diese Angst, wieder verletzt zu werden? Woher kommt diese Angst, nicht genug zu sein? Woher kommt die Angst, dass, wenn ich in Verbindung und in Kontakt gehe, ich selbst nicht mehr vorkomme und mich ab dann nur noch um die Nöte der anderen kümmern muss? Also woher kommen diese Filme? Und da wird's spannend. Und da wurde ich fündig. Denn da gibt es eine meiner Meinung nach konkrete Verbindung zu den Chakren. Das heißt, die Perspektive, die ich in diesem Buch einnehme, ist nicht eine energetische. Und auch zu energetischen könnte man Bücher füllen. Da gibt es ganz viel, was ich auch gar nicht weiß. Also dieses energetische Feld ist für mich ein recht junges, wo ich jetzt gerade anfange auch zu lernen und einzutauchen und neue Erfahrungen zu machen. Ist wunderschön. Ich mache ganz tolle Erfahrungen gerade. Aber diese Perspektive ist nur kurz abgehandelt in dem Buch. Aber was ich gefunden habe, ist die Verbindung zu unseren Entwicklungsphasen, also zu unseren Prägejahren. Und das ist die Zeit von ab der Zeugung im Mutterleib bis circa 6 Jahre. Da werden die Weichen gestellt. Sieben. Wer sagt sieben? Ja, sieben, okay. Da werden die Weichen gestellt. Und oft sind diese Mechanismen so tief in uns verankert, weil sie zum einen lebensbedrohlich waren. Das kann man uns heute schwer vorstellen, weil wir erwachsene Menschen sind. Wir brauchen einfach keine Hilfe mehr. Also wir brauchen niemanden, der uns füttert, oder der da ist, wenn wir schreien. Aber wenn wir kleine Babys sind, dann brauchen wir das. Und wenn das nicht kommt, dann erfahren wir Angst, dann erfahren wir mit steigendem Schmerz Todesangst. Und das bleibt. Das heißt, diese ganzen Filme, die wir erfahren, sind belegt mit existenzieller Bedrohung. Und daher kommt auch die Angst, wenn wir beginnen, uns dem zuzuwenden, weil es einst existenziell bedrohlich war. Es ist kein Spaziergang, sich dem wieder anzunähern. Es fühlt sich extrem unheimlich an. Und es gibt jetzt eben diese Verbindung zu den Chakren, und da bin ich stolz drauf, weil das habe ich so noch nie gelesen. Zwischen den Körpertypen, und die Körpertypen sind eine Perspektive aus der Entwicklungspsychologie, also von Alexander Lone. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein Körperpsychotherapeut, einer der wichtigen. Der hat diese Charakterstrukturen gefunden, der hat diese Körpertypen gefunden. Und letztlich besagt das alles, dass zu jedem Jahr in dieser frühen Entwicklung es bestimmte Kernbedürfnisse gibt. Und wenn die erfüllt werden oder ausreichend erfüllt werden, dann können wir uns natürlich entwickeln. Das ist aber bei niemandem der Fall. So, und da wird es dann auch nochmal interessant, da habe ich jetzt nicht drüber geschrieben, aber ne, was passiert da gesellschaftlich? Warum ist das so? Ne? Gibt es tolle Bücher von Franz Rengli zum Beispiel, der darüber schreibt, dass es in Hochkulturen einfach so ist, dass die Kinder nicht das bekommen, was sie brauchen. In primitiven Kulturen ist es besser. So. Aber das wird vielleicht fürs zweite Buch was. So, aber diese Verbindung zwischen den zwischen den Entwicklungsstufen und den Chakren, das finde ich sehr spannend. Und darum geht es im Buch. Und dafür sind auch diese Übungen. Diese Übungen kommen nicht aus dem Yoga, nicht aus dem Tantra oder nur hin und wieder mal, sondern kommen hauptsächlich aus der Gestalttherapie, aus der Körperpsychotherapie oder aus ähnlichem Umfeld. Und manche sind von mir selbst. Aber das ist die Perspektive, diese Perspektive, aus der ich auf das Buch blicke. So, wisst ihr da auch Bescheid? Gut. Also. Ja.
Die Brücke zwischen Ost und West. Im Laufe meiner eigenen Reise wurde mir klar, dass die uralte Chakrenlehre und unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse, insbesondere aus der Psychologie, eine gemeinsame Sprache sprechen, wenn es um Ganzwerdung und Transformation geht. Die östliche Perspektive sieht den Menschen als energetisches Wesen, bei dem Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander verbunden sind. Die westliche Psychologie ergänzt dies um das Verständnis für Entwicklung, Bindung und Trauma. Dieses Buch ist daher auch meine Einladung, diese Brücke zwischen den Welten zu betreten und die Weisheit beider Ansätze zu nutzen, um die eigenen Verletzungen zu verstehen und erste Schritte der Heilung zu gehen. Mein Ziel ist es, dir Werkzeuge an die Hand zu geben, die dir helfen, dich selbst besser zu verstehen. Ich möchte dich dazu ermutigen, in die Tiefe deiner eigenen Geschichte zu blicken, um die Verletzungen und Blockaden zu erkennen, die dich bis heute beeinflussen. Dieses Buch soll dir zeigen, wie prägende Erfahrungen, die ich als Urschmerz bezeichne, in deinem Körper, deinem Nervensystem und deinem Energiesystem gespeichert sind. Es wird dir Werkzeuge anbieten, um erste Schritte zu mehr Lebendigkeit und Ganzheit zu machen, immer mit dem Bewusstsein, dass Heilung ein Prozess ist, der Zeit, Geduld und oft auch professionelle Unterstützung benötigt. Dieses Buch baut auf der Erkenntnis auf, dass Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander verbunden sind. Verletzungen, die wir in unseren frühen Lebensphasen erfahren, hinterlassen Spuren auf allen drei Ebenen: in unserem Nervensystem, Körper, unserer Psyche, Geist und unserem Energiesystem, Seele. Diese Prägungen beeinflussen uns oft ein Leben lang, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Während die westliche Psychologie Entwicklungsstufen beschreibt, finden sich die Themen dieser Stufen auch in der Chakrenlehre wieder. Die Erfahrungen, die wir in diesen Phasen machen, prägen unseren Körper, unseren Geist und gleichermaßen den Energiefluss in unseren Chakren. Ja. Trauma, Urschmerz und die Suche nach Heilung. Viele Menschen fühlen sich in ihrem Leben blockiert, unzufrieden oder emotional belastet, ohne genau benennen zu können, warum. Es gibt eine diffuse Sehnsucht nach Heilung und Balance, doch die eigentlichen Ursachen bleiben oft im Verborgenen. Dies liegt daran, dass die Verletzungen, die uns am tiefsten prägen, in den frühesten Lebensphasen geschehen, wenn unser Verstand noch nicht vollständig entwickelt ist. In dieser Zeit speichern wir Erfahrungen nicht in Worten oder bewussten Erinnerungen ab, sondern als körperliche Empfindungen, Emotionen und neuronale Verschaltungen, die uns fortan unbewusst und autonom steuern. Diese Prägungen werden zu einem unsichtbaren Fundament, das unser Leben beeinflusst, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Der Begriff Urschmerz beschreibt diese tiefen ursprünglichen Verletzungen. In der östlichen Tradition könnte man Urschmerz als karmische Last oder spirituelle Aufgabe betrachten, die unsere Seele in dieses Leben mitgebracht hat. Aus westlicher Sicht ist der Urschmerz eng mit frühkindlichen Entwicklungs- und Bindungstraumata verbunden. Da es keine Trennung zwischen Körper, Geist und Seele gibt, hinterlässt es Spuren in unserem Körper und gleichermaßen in unserem Energiesystem, wenn wir eine Verletzung in unserer Psyche erfahren. Von hier sind wir schnell beim Begriff Trauma, wobei die meisten dabei an Schocktrauma denken, überwältigende, einmalige Ereignisse wie Unfälle, gewalttätige Übergriffe oder Naturkatastrophen. Diese Art von Trauma ist erschütternd, aber vergleichsweise leicht zu erkennen und mittlerweile auch zu behandeln. Bindungs- und Entwicklungstrauma hingegen entsteht durch wiederholte, beinahe alltägliche seelische Verletzungen in unseren frühesten Beziehungen. Viele Menschen können oder wollen sich mit diesem Thema nicht befassen, verständlicherweise, da sie keine schweren Schicksalsschläge in ihrer Geschichte sehen. Und dies ist mit ein Grund, weshalb ich hier den Begriff des Urschmerzes einführe. Er beschreibt treffender die fundamentalen Verletzungen, die uns oft unbemerkt, schleichend und ohne dramatische äußere Ereignisse zugefügt wurden. Das Fatale am Bindungstrauma ist, dass es uns so normal erscheint. Wir tragen die Folgen Angst, Scham, Selbstzweifel oft als Teil unserer Persönlichkeit mit uns, ohne zu erkennen, dass sie auf den Verletzungen unserer frühesten Kindheit beruhen. Das finde ich übrigens extrem spannend. Und da geht's in den Bereich der Wahrnehmung mit hinein. Wie nimmst du die Welt wahr? Wie nimmst du die Welt wahr? Ist das die Wahrheit, was du da siehst? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht so ist. Also die Filme, die ich teilweise gefahren habe und was ich als Realität angenommen habe, durfte ich erfahren, ist nicht die Realität. Also ich gebe dir mal ein ganz profanes Beispiel. Ich habe eine lange Zeit, und zwar ohne es mitzubekommen, Zustände bekommen, wenn ich auf der Arbeit, vor allem unter dominanten männlichen Arbeitsgesellen war. Ja? Und vor allem, wenn die dann hierarchisch noch ein bisschen über mir waren, konnte es sein, dass mir alles zugezogen hat. Und ich habe Angst bekommen. Jetzt bin ich aber ein cooler Typ. Und deswegen konnte ich diese Angst auch nicht zulassen. Und der Mechanismus, der dann ablief, war, ich habe die abgewertet. Ich habe so getan, als wären die dumm, primitiv, null feinfühlig, plump, was weiß ich, alle möglichen Hirnkonstrukte, um nicht an diese Scham zu müssen, an diese Scham, an diese Verletzlichkeit, an diese Bedürftigkeit. Ja, und das war mein Muster innerlich. Aber hat sich mein Bauch zusammengezogen, mein Herz war zu, ich habe kaum noch einen Piep machen können und entweder ich bin auf Angriff, ne, weil ich dachte so, lass ich mir nicht gefallen, ne, dann wurde ich provokant. Oder ich habe mich klein und elend gefühlt, dann habe ich geguckt, dass ich irgendwie die Biege mache und mich verstecken kann. Und wenn das nicht ging, kam ein anderer Mechanismus, der gesagt hat, reiß dich zusammen. Das war Otto und meine Mama, die das gelernt hat in ihrem Leben, 1933 geboren, preußische Erziehung. Da gab's nicht, mir geht's nicht gut, ich möchte jetzt ein bisschen für mich sein. Da war reiß dich zusammen. Das heißt, mit meinem ganzen Film habe ich mich dann auch noch in den Hintern getreten, um in diesen unangenehmen Situationen da zu bleiben. Das ist ja eigentlich seelischer Missbrauch, den man selbst verursacht, also sich selbst antut. So, und jetzt schaut mal, eines Tages, nachdem ich dann schon viel an mir gearbeitet habe und anscheinend die Kapazitäten hatte, ist es mir in so einer Begegnung wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich diese Menschen, diese Männer nicht abwerte, dass ich die nicht für dumm und primitiv halte, sondern dass da in mir ein Teil ist, der angenommen werden will, der eigentlich dazugehören will. Ich möchte Teil von denen sein und ich habe das Gefühl, ich bin kein Teil davon. Das war mein Film. Und dieser Film, das ist nicht nur ein psychischer Film, sondern ein körperlicher, eine Enge im Bauch, ein Schmerz im Herz. Und das hat dazu geführt, dass ich begonnen habe, diese Menschen abzuwerten und zu provozieren, wo doch eigentlich meine Sehnsucht ist, angenommen zu werden und gehalten zu werden. Also was ganz Infantiles, das ist ja gar nichts Schlimmes. Vielleicht denkt sich jetzt hier der eine oder andere oder die eine oder andere jetzt auch, kann man doch sagen, nein, für mich war das nicht möglich. Mir war das sehr unangenehm, was mit Scham, mit Schwäche, mit Bedürftigkeit verbunden war. Und als mir das bewusst wurde, als ich das plötzlich erkennen konnte, dass diese Wahrnehmung der Realität ein Film ist, dass ich da mir irgendwas in meinem Hirn zusammenkonstruiert habe, ab dann hat sich's verändert, und zwar vollständig. Mein Leben hat sich vollständig verändert, durch die Annahme dieses infantilen Bedürfnisses. Ja. Es war wie ein Wunder. Ja. Es war, als würde ich plötzlich die Welt neu sehen. Ja. Und es war nicht so, dass ich dann einfach so raus bin, ich möchte angenommen werden. Nee, es war natürlich noch sehr, sehr ungewohnt und fremd, aber ich habe kleine Schritte gemacht. Und ich musste es auch gar nicht unbedingt in Kontakt mit meiner Außenwelt bringen und sagen, ey, ich hätte gern, dass ihr mich annehmt, ich hätte gerne Umarmung, macht man jetzt ja nicht auf der Arbeit. Ich war noch in einem ziemlich maskulinen Arbeitsumfeld, ja, beim Film, da sind viele coole Leute. Da geht man da nicht hin und sagt dem Regisseur, nimm mich doch gerade meinen Arm. Aber das war nicht wichtig. Das Wichtige war, dass ich dieses Bedürfnis in mir zulassen konnte und spüren konnte, was eigentlich meine Sehnsucht ist. Und auch spüren konnte, was die Scham ist. Und das damit sein konnte. Und das hat alles verändert. Und das heißt, ich war damit etwas identifiziert, das nicht meine innerste Sehnsucht war, nicht meine innerste Wahrheit, nicht mein Bedürfnis, sondern ich war mit einem verletzten Anteil identifiziert. Und das ist das Magische. Das ist das Magische, dass wir denken, wir sind bei uns, wir sind halt, wie wir sind. Aber ganz oft sind wir, oder ein Teile von uns, sind identifiziert mit verletzten Kindern, mit unserem verletzten Kind, mit verschiedenen verletzten inneren Anteilen. Und über diese nehmen wir die Welt wahr. Und zwar nicht nur als geistiges Konstrukt, sondern als wahrnehmbare Körperrealität. Vielleicht machen wir da mal eine kleine Übung zu. Ich lese danach weiter. Steht doch gerade einmal auf. Ja genau, ich stehe auch mal auf. Steht doch gerade einmal auf. Und jetzt wendet euch doch gerade mal eurem Nebenmann, eurer Nebenfrau zu. Wenn ihr diese Person nicht kennt, umso besser. Organisiert euch so, dass keiner alleine ist. Und die, die alleine bleiben, halten den Raum. Ja, genau. Okay, stellt euch gegenüber. Und schaut euch mal in die Augen. Und am besten ohne Worte. Schaut euch einfach mal nur in die Augen. Und nehmt wahr. Wie fühlt sich das an? In dir. Und sprich mal noch nicht drüber. Nimm es einfach nur wahr, was du in dir wahrnimmst gerade. Was passiert in deinem Solarplexus? Geht da was auf? Geht da was zu? Wird da was leicht? Wird da was schwer? Einfach wahrnehmen. Einfach wahrnehmen. Was spürst du in deinem Herz? Und sag mal, wie ist es jetzt gerade mit dem anderen da in Kontakt zu sein? Hast du das Gefühl, was ist dein Gefühl? Ist es angenehm? Meinst du, du musst etwas tun? Oder kannst du einfach so da sein, ohne etwas zu tun? Kannst du überhaupt da sein oder bist du mittlerweile schon irgendwo im Übermorgen gelandet oder im Vorgestern? Was passiert in dir? Ach, und atmet, ja? Ihr dürft atmen. Wäre schade, wenn jetzt jemand umkippt. Atmet. Ihr dürft atmen. Schaut mal, ob das möglich ist. In Kontakt mit dir selbst. Aus den Augen rausschauen, wer da ist. Und atmen. Drei Sachen auf einmal. Was nimmst du wahr? Gibt es etwas, was du tun willst? Ja. Ist da vielleicht eine Sehnsucht? Oder ist es Wut?
Wenn es Wut ist, darf die Wut da sein oder ist das verboten? Wie ist es mit der Lust? Die Lust steigt, okay. Ja, schön, nimm wahr, welche Energien gerade fließen, was in dir gerade passiert. Und wenn es möglich ist, mach dich nicht schuldig, dass das, was da ist, gerade da ist. Es fließt einfach Energie durch dich durch, die irgendwas berührt, irgendwas will. Okay. Komm, jetzt machen wir noch einen Schritt. Du sagst, also ihr macht aus, wer A und B ist. Okay. Sehr gut. Und, hallo. Zweite Teil ist, jetzt sagt A teilt B mit, was in ihm oder in ihr vorgeht. Ja, du benennst einfach, mein Herz geht gerade zu oder ich habe irgendwie Bauchweh bekommen oder ich bin total wütend gerade oder was auch immer. Oder ich fühle ganz viel Liebe gerade. Ja? Besonders spannend sind natürlich die Dinge, die wir uns normalerweise verkneifen, weil es nicht salonfähig ist. Ja? Teil mit, was in dir da ist. Kann auch sein, ich schäme mich oder ich fühle mich unwohl, ich fühle mich klein, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich dumm. Teil dich mit. Okay. Jetzt, also, genau, sehr gut. Das reicht schon, das Wesentliche wurde gesagt. Jetzt teilt B A mit, was in ihm oder ihr gerade präsent ist. Okay. Sehr gut, sehr, sehr gut. Hallihallo. Ich weiß, es macht Spaß, aber einen Moment gerade. Hat eigentlich jemand von euch was ausgesprochen, was so ein bisschen unappetitlich ist? Also was schwer normalerweise ist, in Kontakt zu bringen? Okay, ist auch nicht wichtig. Und jetzt... Ja, ich wollte wissen, hat jemand von euch etwas mitgeteilt, was so vielleicht ein bisschen schwer ist mitzuteilen, weil man sich so ein bisschen unwohl damit fühlt, wie, boah, mir zieht sich gerade alles zu, wenn ich hier bei dir bin, oder ich merke irgendwie, mein Herz geht ganz zu, oder? Hat jemand was in der Richtung geteilt? Nervosität, ja, geht so in die Richtung, ja. Genau. Schaut doch gerade nochmal, wie ist jetzt euer Kontakt? Wie ist jetzt diese Verbindung? Schaut euch noch einmal in die Augen und spürt auch noch mal. Spürt doch gerade noch mal in dein Solarplexus und in dein Herz. Thank you.
Ja, Telefonnummer. Danke. Okay. Okay. Kommt. Verabschiedet euch von eurem Gegenüber. Und ihr dürft euch auch nochmal drücken. Die Luft ist zu heiß. Okay, machen wir ein bisschen kühler. Machen wir ein bisschen kühler. Ihr könnt natürlich, wenn es jemand zu heiß ist, ihr geht da einfach mal einen Moment raus. Aber wir können auch noch ein bisschen hier frische Luft reingeben. Die Tür geht gerade auf. Ja. Und schaut einmal. Diese Erfahrung durch so eine einfache Übung, die kann extrem wichtig sein, weil in diesen Begegnungen sehr oft klar wird, was da in uns passiert, was da angeregt wird. Also wir werden uns bewusster in diesen Momenten, insbesondere wenn wir uns nach innen wenden und spüren, was da auftaucht, welche Empfindungen und welche Gefühle. Besonders im Kontakt, der so nah ist, ist Chance für Bewusstheit drin. Weil wenn wir uns zurückziehen und in den Wald setzen, das ist zum Beispiel eine Strategie, die ich lange verfolgt habe, da können wir Frieden finden. Aber keine Heilung in der Beziehungserfahrung. Dafür brauchen wir die anderen, dafür brauchen wir die Menschen. Da wird es bewusst, was zwischen uns steht, was in uns passiert in der Begegnung, im Kontakt. Und nur darüber kann die Erfahrung gemacht werden. Ja, da ist irgendwas, ich fühle mich unwohl, ich werde wütend, ich werde traurig, ich werde dies, ich werde das. Da kommt Misstrauen, da kommt dies und jenes. Aber ich kann damit sein und ich kann einen neuen Schritt machen, aufeinander zu. Und durch diese neue Beziehungserfahrung, wenn wir die wieder und wieder und wieder machen, so verändert es sich nach und nach. Wie war's? Ja, bei jemand nicht schön oder bei allen schön? Bei allen schön? Okay. Ihr seid reif für ein Mantra. Okay. Nicht schlecht. Okay. Okay, für Mutter Erde. Ich sing vor, ihr singt nach.
Heya, 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 heya.
Heya, heya,
heya, heya. Heya,
heya, heya,
heya, hey. Heya, 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 heya.
Heya, 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 heya.
Danke schön. Es war das Mantra für die, für die Erde. Diese Mantren kommen von der Kriegerschule und teilweise von einer brasilianischen Schamanin, die heißt Alba Maria. Okay, wie geht's euch mittlerweile? Entspannt, entspannt und warm. Schön. Gut. Lesen wir noch einen Moment. Ja? Ein Häppchen. Gibt es denn Wünsche? Ein bestimmtes Kapitel?
Bei mir kommt Herz.
Ja, das war... Herz, ja. Herz finde ich super. Okay, komm, springen wir zum Herz. Das Herz. Das Zentrum von Liebe und Mitgefühl. Das Herzchakra ist das zentrale Energiezentrum im Chakrasystem und wird gern als Brücke zwischen Himmel und Erde bezeichnet. In ihm verbinden sich die physischen Energien der unteren drei Chakren mit den spirituellen Qualitäten der oberen drei. Unsere irdische Existenz mit unserer spirituellen Natur. Dabei sind wir wie eine Pflanze, deren Wurzeln tief in die Erde reichen und die gleichzeitig zum Licht emporstrebt. Dieses Zentrum ist die Quelle von Mitgefühl und Empathie und befähigt uns, in Beziehung zu gehen, sowohl mit anderen Menschen als auch mit uns selbst. Wenn das Herzchakra im Fluss ist, können wir sowohl Liebe schenken als auch annehmen. Wir können geben und empfangen, uns öffnen und abgrenzen. Liebe verbindet uns mit anderen. Sie lässt äußere und innere Mauern schmelzen und ist mehr als ein bloßes Gefühl. Sie ist ein Zustand des Seins, der uns die Welt mit neuen Augen sehen lässt. Mit einem offenen Herzen gehen wir auf andere zu und wachsen über die Grenzen unseres Selbst hinaus. In der Liebe schwingen Mitgefühl, Vergebung und Akzeptanz mit und sie erlaubt uns, uns offen und verletzlich zu zeigen. Das Herz ist mutig und fordert uns auf, aufrichtig zu handeln. Die Weisheit der Liebe liegt darin, das Menschliche im anderen zu erkennen und sich dabei an die eigene Essenz zu erinnern. Sie verbindet Menschen über ihre Unterschiede hinweg. Wenn wir lieben, nehmen wir den anderen so an, wie er ist, mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen. Sie lässt uns aus tiefstem Herzen das Beste für den anderen wünschen und offenbart dabei das Gute, das in uns selbst liegt. Während das Sakralchakra für unsere innere Gefühlswelt steht, verkörpert das Herzchakra unsere Empathiefähigkeit, die Qualität, Gefühle anderer nachzuempfinden und mitzufühlen. Im Sakralchakra lernen wir unsere Gefühle kennen, über das Herzchakra fließen sie in die Welt und wir erleben auch die Gefühlswelt anderer. Der natürliche Fluss des Herzchakras besteht darin, zu lieben und geliebt zu werden. Das Herz ist einfach und direkt. Verletzungen des Herzchakras verursachen Schmerzen, die Geist, Seele und Körper treffen und uns tief in unserem innersten Kern erschüttern. Mitgefühl auch mit dir selbst. Mitgefühl ist die heilende Kraft des Herzens. Sie befähigt uns, unseren eigenen Schmerz und auch den der anderen zu erkennen und anzunehmen. Anders als Mitleid, das eine Distanz schafft und uns von oben auf den anderen herabblicken lässt, überbrückt Mitgefühl die Trennung und ermöglicht eine echte Verbindung. Mitgefühl entsteht, wenn wir unser eigenes Leid anerkennen und bereit sind, unsere Wunden, Ängste und Schatten anzunehmen. Dann öffnet sich unser Herz von ganz allein. Mitgefühl für uns selbst ist der Schlüssel zur Heilung des Herzchakras. Selbst Mitgefühl zu entwickeln fällt uns allerdings oft schwer, da wir meist strenger mit uns selbst umgehen als mit anderen. Doch wenn wir anerkennen, dass wir verletzt wurden und Schmerz empfinden, erkennen wir auch, dass wir etwas Besseres verdient hätten. Dann können wir uns leichter Mitgefühl schenken und uns selbst trösten. Mitgefühl mit uns selbst haben bedeutet, den eigenen Schmerz anzunehmen, ohne ihn zu relativieren oder zu verdrängen. Dies gibt uns die Kraft, darüber zu trauern, dass sich unser Leben anders entfaltet hätte, hätten wir die schmerzhaften Erfahrungen nicht gemacht. Mitgefühl oder Empathie, unsere Fähigkeit, uns in andere Menschen einzufühlen und ihre emotionale Welt zu verstehen, geht über rein rationales Verständnis hinaus. Es ist eine körperliche Erfahrung, die darauf aufbaut, dass wir unsere eigenen Empfindungen und Gefühle wahrnehmen können. Wenn wir empathisch sind, resonieren die Gefühle des anderen in uns und es entsteht eine unmittelbare emotionale Verbindung. Wir können den anderen in uns wahrnehmen. Empathie ist die zentrale Eigenschaft des Herzchakras. Mitgefühl bedeutet dabei nicht, sich in den Gefühlen der anderen zu verlieren. Wir können weiterhin unterscheiden, was unsere eigenen und was die Gefühle des anderen sind und können präsent bleiben, ohne von diesen Gefühlen überwältigt zu werden. Dazu gehört auch das Setzen gesunder Grenzen. Ein offenes Herzchakra bedeutet also keine Selbstaufgabe. Liebe ist unser natürlicher Gefühlszustand, wenn unser Herz offen ist. Das bedeutet, dass wir uns mit Liebe gar nicht aktiv beschäftigen müssen, denn sie fließt von selbst. Daher sehe ich das Konzept und den Anspruch der Selbstliebe auch eher kritisch. Es kann nämlich leicht dazu führen, dass wir uns verurteilen, wenn es uns nicht gelingt, uns selbst zu lieben. Selbstliebe ist ein großes Wort. Ich finde es bereits einen großen Schritt, wenn es uns gelingt, uns selbst anzunehmen. Und daraus kann Selbstliebe entstehen. Wenn wir unsere schmerzhaften Erfahrungen aufarbeiten, uns unserer verborgenen Gefühle bewusster werden und diese in den Fluss kommen, öffnet sich unser Herz und es wird lieben. Deswegen, mach dir keine Aufgabe daraus, zu lieben. Du musst nicht lieben, du musst dich nicht selbst lieben. Wenn es einen wirklich lohnenswerten Weg gibt, dann ist es der, alte Prägungen zu erforschen und auf der Beziehungsebene von heute zu arbeiten. Kleine Experimente zu wagen, vielleicht jemandem einen Vertrauensvorschuss zu geben, wenn du das sonst nicht so leicht tun würdest. Und dann kann Liebe fließen, ohne Anstrengung, ohne Verpflichtung, ohne Bedingung. Liebe ist ein Feld, das entsteht, wenn wir uns einander so zeigen, wie wir wirklich sind, mit den Anteilen, die wir vielleicht nicht mögen, mit unserer Schwäche, unserer Verletzlichkeit und natürlich auch mit unserer Freude. Ich erlebe in meinen Seminaren immer wieder, wie in kurzer Zeit eine Atmosphäre der Liebe entsteht. Es ist keine romantische Liebe, es ist eher eine stille, warme, dichte Energie, die uns einander näher bringt. Es gibt keinen Auftrag, dieses Feld zu schaffen und nicht das Ziel, es zu erreichen. Es geschieht, indem wir beginnen, uns zu öffnen, uns zu zeigen, wenn harte Stellen weich werden, wenn etwas in den Fluss kommt, was vorher stillstand, und wenn wir dann erleben, dass wir nicht allein sind. Und ein wichtiger Baustein ist auch, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen, abseits von innerer Arbeit, vom Streben nach Spiritualität und vom Wunsch nach Veränderung. Amen. Dankeschön. Aber ich würde noch ein Häppchen, lese ich euch noch, weil das ist ja auch ein interessantes westliche Wissen. Westliches Wissen. Die Entwicklungsphase, in der sich unser Herz Energie entfaltet, liegt ungefähr zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr. In dieser Zeit beginnen Kinder zum ersten Mal aktiv, ihr Innenleben nach außen zu tragen. Es ist wie ein natürliches Aufblühen des emotionalen Selbst. Vor dieser Phase sind Gefühle eher reaktiv und unmittelbar, ein direktes Antworten auf das, was geschieht. Aber jetzt beginnt das Kind bewusst, seine Gefühle auszudrücken. Es malt Bilder von seinem inneren Erleben, involviert seine Gefühle ins Spiel und experimentiert mit verschiedenen Arten, Zuneigung zu zeigen. Das Kind entwickelt eine neue Fähigkeit. Es bringt seine innere Welt mit der äußeren in Verbindung. Es lernt, dass seine Gefühle nicht nur etwas Privates sind, sondern etwas, das man teilen und ausdrücken kann. Es baut eine Brücke zwischen dem inneren Gefühlsleben und der äußeren Welt. Dieser Prozess macht das Kind besonders verletzlich, denn zum ersten Mal trägt es sein Herz wirklich nach außen. Es ist wie ein Künstler, der zum ersten Mal seine Werke ausstellt, voller Hoffnung auf Resonanz und gleichzeitig völlig ungeschützt gegenüber möglicher Ablehnung. Diese Phase ist also nicht nur eine Zeit des emotionalen Ausdrucks, sondern auch eine Zeit, in der wir lernen, wie die Welt auf unser innerstes Wesen reagiert. Kinder flirten in dieser Phase gern, probieren Rollen aus und es entstehen die ersten Freundschaften. In dieser Zeit wird zum ersten Mal bewusst die Geschlechtsidentität wahrgenommen und spielerisch erkundet. Es entwickelt sich das Potenzial, um später Herzensnähe zulassen zu können und die Fähigkeit zu einer gesunden Balance zwischen emotionaler und körperlicher Intimität. Das Kind möchte die Erfahrung machen, dass sein emotionaler Ausdruck und seine Zuneigung willkommen sind. Wenn wir in dieser Entwicklungsphase erfahren, dass unsere gefühlvollen Äußerungen und Liebesbekundungen auf Gleichgültigkeit oder Ablehnung stoßen, kann dies zu einer nachhaltigen Prägung führen. Wenn zärtliche Gesten zurückgewiesen oder Emotionalität und Sanftheit als albern oder kindisch abgewertet werden, erschüttert dies unser Herz. Auch wenn Eltern ihre Zuneigung nur bei guten Leistungen oder richtigem Verhalten zeigen, also die Liebe an Bedingungen geknüpft wird, erfährt das Kind, dass seine zarten Gefühle falsch sind und dass es nicht gut genug ist. In dieser Phase erfährt ein Kind zudem zum ersten Mal seine Sinnlichkeit. Wenn diese durch übermäßige Zurückweisung beantwortet oder der Körperkontakt in einem bestimmten Alter vollständig vermieden wird, wird das Kind beschämt und erfährt, dass seine natürlichen Gefühle nicht in Ordnung sind. Wenn unsere sanften, verletzlichen Gefühle in diesem Alter beschämt oder bestraft werden, entwickeln wir eine Strategie, um uns zu schützen. Wir verschließen unser Herz. Ein früh verletztes Herz erschafft Schutzmauern, die zwar vor weiteren Verletzungen bewahren, aber gleichzeitig echte Nähe und Erfüllung verhindern. Okay. So, habt ihr denn Fragen? Hat jemand Fragen? Bitte? Ja, wenn ich sie beantworten kann, dann gerne. Ja. Naja, also du sagst jetzt in dem Beispiel, was du brachtest, dass man einmal geschlagen wird. Ja. Also die Frage ist, hat das Kind diesen Moment als eine existenzielle Bedrohung erlebt? Dachte das Kind, es stirbt? Dachte das Kind, der Vater schlägt es tot? Also ich bin jetzt kein Schocktrauma-Experte, aber was ich darüber weiß ist, also gibt es zum Beispiel auch im UTA, hier wird Somatic Experiencing gelernt, Peter Levine hat da geforscht und wurde fündig, ist ultra spannend. Was passiert ist, dass es eine Überaktivierung im Parasympathikus gibt und im Sympathikus, also in diesen beiden Zwängen, Strängen des Nervensystems, eine Überaktivierung und dann gibt es so ein Freeze, ein Einfrieren, was eigentlich eine schützende Funktion hat. Dieses Einfrieren kann man zum Beispiel bei Tieren beobachten, dass wenn zum Beispiel wenn eine Katze eine Maus fängt, bevor die Maus stirbt, verfällt sie in diese Schockstarre, das ganze System fährt runter und das hat evolutionär den Vorteil, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht wird, weil die Katze dann vielleicht ablässt. Es kommt immer wieder vor, dass die Katze dann die Maus schnappt und irgendwo hinträgt und hinlegt. um sie dann später zu vernaschen. Und dann geht die Katze weg und dann wacht die Maus auf und rennt davon. Tiere, was Tiere machen ist, dass wenn die so ein Erlebnis hatten, zittern die es ab. Sie zittern den Stress aus dem Nervensystem und finden so wieder zurück in die Regulierung. Und wir Menschen haben das oft nicht. Und dann bleibt diese Aktivierung im Nervensystem gespeichert und wir kommen immer wieder dahin, oder bei günstigen Triggern kommen wir immer dahin, dass wir in diesen Freeze fallen oder dass wir plötzlich überaktiviert sind, obwohl tatsächlich gar keine Bedrohung da ist. Ja. Und es gibt heute wirklich gute Therapieformen, um auch gerade bei Schocktrauma, um da Heilung zu finden. Ne? Also dieses Somatic Experiencing ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Methode, um sich von dieser Last zu befreien. Und es wäre dann vielleicht auch noch eine Idee hinterzuschauen, was war sonst noch bei diesem Kind? Also war das nur dieser eine Moment, der es so überfordert hat, oder gab es vielleicht davor auch schon diese Unsicherheit und ähnliche Situationen, die dann dazu führten, dass dieser eine Moment so stark im Körper abgespeichert wurde, ne? Weil es sozusagen wie resoniert mit den ganzen alten anderen Unsicherheiten. Ja, ich danke dir.
Meine Stimme nicht laut genug, ne?
Ach so. Ach so, genau. Ja. Ja. Erzähl mal.
Erstmal austrinken, ne? So. Mhm. Wenn das Herzchakra funktionieren soll, dann muss man doch erstmal mit sich selbst in die Heilung gehen. Sonst kann man doch nicht selber irgendwas rüberbringen, oder? Wenn man selber irgendwie verletzt ist oder sich nicht mehr traut.
Ja. Ist es deine Geschichte?
Ja, so ein bisschen, ja.
Dein Herz ist zu, weil es du verschließt dein Herz, weil du Angst hast, verletzt zu werden wieder.
Ja, ich glaube, das ist nicht nur meine Geschichte, ich glaube, das haben auch viele hier.
Ja, wer hat es noch?
Ja, so ein bisschen. Ne? Naja. Man hat irgendwas erlebt, was nicht schön ist, und das kann man irgendwie nicht so schnell verarbeiten. Ne? Dann denkt man da kommt wieder was, dummi Laber, und dann, bevor dann der Knall kommt, dann mach mal lieber, ne?
Ja.
Auf Abwehr, ne?
Ja, und das kriegst du mit? Kriegst du das mit, dass du das tust, dass du auf Abwehr gehst?
Nee, ich sag mal, bei manchen Menschen. Ich hab mich, von manchen Menschen distanziert, wo ich gemerkt habe, die ziehen mich runter, die gehen nur auf Eigenes, also ne, Egoismus ist ja in der heutigen Zeit ja sehr groß im Kommen oder ist da, und das ist nicht meine Welt, also ne, wenn man nicht selber...
Das ist eine Abwehridee.
Ja, aber das ist...
Also Egoismus ist heute sehr stark im Kommen, würde ich sagen. Ist eine Verallgemeinerung, das weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig für dich, ob alle so sind oder ob das gerade dein Thema ist. Weil wenn du die anderen mit ins Feld führst, gehst du weg von dem, was gerade in dir ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also genau, es ist dein Schmerz.
Ja.
Deswegen würde ich schauen, es bei mir zu belassen. Und egal, wie die anderen, ob das bei denen ist oder nicht ist. Weißt du, es kann eine Strategie sein, um das nicht spüren zu müssen oder weniger spüren zu müssen.
Ja, ich denke mal, Egoismus, und da kommt auch viel Neid, weil ich denke mal, manche Menschen, die möchten sein wie ein, sagen wir mal, wie ich oder sonst irgendwie, nur ein Beispiel. Und
Neid.
Das aber nicht. Und dann kommt irgendwie der Neid und dann kommt, wird es fies, ne? Das ist einfach, aber...
Also die anderen sind neidisch auf dich. Sie beneiden dich.
Ja, ich würde mal sagen, ich gehe anders mit Menschen um. Ich nehme die Menschen so, wie sie sind.
Ja? Nö, machst du nicht.
Okay.
Nö, nein. Du schützt, nein, machst du nicht. Nee. Du sagst doch gerade, dass du dich schützt.
Ja, aber
wenn die Menschen egoistisch sind, dann schützt du dich von denen und verschließt dein Herz und hältst sie fern.
Aber ich hab zum Beispiel
du nimmst die Menschen nicht, wie sie sind, du nimmst sie nicht. Du hältst sie auf Abstand, hältst sie fern und ist dein gutes Recht.
Ja.
Du schützt dich. Ja.
Die, die nett sind, ja.
Sehr gut. Sehr gut.
Weil ich habe mit Menschen gearbeitet, kam aus der Pflege und durfte das nicht mehr. Und die Menschen, die können nichts dafür, wie sie sind. Man muss sie so nehmen, wie sie sind. Ne? Und nicht noch kleiner machen, wie. Ne? Und das ist irgendwie, das kann ich nicht vertragen. Das ist irgendwie.
Das heißt, du
ich setze mich für die Menschen ein, die Hilfe brauchen.
Das ist sehr löblich. Ne? Das ist schön.
Und ich betreue auch hier und da schon mal einen.
Ja.
Und ich lasse die einfach. Die sind in ihrer Welt und dann ist gut. Ne?
Ja, ja.
Wo viele ja nicht mit umgehen
können. Aber das spricht doch dafür, dass du ein warmes Herz hast. Wenn du die Schwächeren schützen willst, wenn du welche, die es schwerer haben, nicht noch drauf rumtrampeln willst, das spricht doch dafür, dass du ein offenes Herz hast.
Ja.
Super.
Tja.
Tja. Und du?
Ja. Ja, für andere. Bei mir fällt das immer ein bisschen schwer, ne? Das ist
okay.
Ja.
Okay.
Das habt ihr auch eben mal in einem Buch vorgelesen, ne?
Ja,
dass man
genau.
Eben für andere da ist und dann, man muss natürlich auch Grenzen ziehen. Man darf sich nicht einen Zug rein interpretieren oder.
Ja. Ja. Sehr gut. Du hast ein warmes Herz. Du hast es richtig gemacht, ja.
Ja.
Wie fühlt sich das an für dich?
Gut. Ja.
Powerfrau,
ja.
Powerfrau, ja. Ja, danke dir. Schön. Ah, ja.
Also was ich schwierig finde, ist, wenn man im Kopf was versteht,
ja.
Aber man merkt, dass man immer wieder in Reaktionen kommt, wo man Dinge abspult, die man eigentlich nicht abspulen will. Man hatte zwar hier verstanden, aber hier spielt irgendwas nicht mit.
Ja.
Ja, das heißt, wo man, und dann finde ich, wird es immer schwierig, das zu packen. Was ist es wirklich? So, also ich arbeite zum Beispiel mit Kindern halt.
Ja.
Und ich finde, also ich denke immer, meine Aufgabe als Erzieher ist eigentlich nicht, Kindern was aufzudrücken, sondern meine Aufgabe ist eigentlich, an mir so zu arbeiten, dass ich Kinder so lassen kann, wie sie sind und ihnen den Raum zu geben und ihnen möglichst keinen Schaden zuzufügen. So. Und naja, das hört sich erstmal so leicht an, aber ich merke dann doch immer wieder, wie klar mir eigentlich ist, was Kinder brauchen oder was sie haben sollten. Mhm. Aber dass es immer wieder so Dinge gibt, die einen so triggern.
Ja.
Und wo man dann in Verhaltensmuster fällt.
Wo ich dann in Verhaltensmuster
falle. Ich. Ja, danke.
Ja.
Wo ich dann in Verhaltensmuster falle. Für die ich mich wirklich eigentlich auch ein Stück schäme.
Ja.
Weil ich eigentlich genau weiß, es ist scheiße.
Ja, und da bist du bei so einer, da hast du eine Kernproblematik erkannt. Und das ist unser Problem. Also wir, vor allem hier in unserer Zivilisation, gehen davon aus, dass wir die Probleme mit dem Denken lösen können. Was ja in bestimmter Weise auch so ist. Also wenn ich ein Haus bauen will, dann muss ich vorher drüber nachdenken, mir einen Plan machen, einkaufen, Handwerker besorgen und, und. Also viel, auf dem unsere Existenz aufgebaut ist, läuft und lief über den Kopf und übers Denken, über Strategien und Pläne. Aber an der Stelle, wenn es um Heilung von alten Verletzungen, vom Urschmerz geht, da bringt uns der Kopf nichts. Der Kopf reagiert auf das, was im Körper passiert. Das ist ganz spannend.
du reagierst auf etwas, was von außen auf dich einwirkt, unmittelbar, und das liegt daran, dass das Nervensystem um ein Vielfaches schneller ist als dein Geist. Das heißt, deine... Wie kriegt man es weg? Ausgetrickst. Also ausgetrickst kriegst du es nicht, aber ich weiß, dass wir es gerne austricksen würden, weil es auszutricksen würde bedeuten, wir müssen uns mit diesem Schmerz, der in uns sitzt und uns unbewusst steuert, nicht auseinandersetzen müssen. Aber da kommen wir nicht dran vorbei. Ja.
Du hast ja schon reagiert.
Ja.
Weißt du, und du weißt und merkst, es ist
ja
doof.
Ja, dein Körper reagiert schneller als du. Und er hat dich im Griff. Und auch das ist eine gesunde Funktion. Weil wenn du kopflos auf die Straße läufst und dann kommt ein LKW von links angeschossen und der fährt fast über dich drüber, reagiert dein schützendes Nervensystem unmittelbar. Und du wirst, dein Körper wird wie von alleine in eine Anspannung gehen und im besten Fall einen Sprung nach hinten wegmachen, und das schützt dich. Es ist also eine wichtige Funktion, dass dein Körper schneller reagiert als dein Verstand. Du hast keine Zeit, das abzuschätzen und drüber nachzudenken, ist es gefährlich oder ist es okay. Du musst unmittelbar reagieren, und dafür ist es gedacht. Dass jetzt diese alten Erinnerungen heute dich auf eine Weise beeinflussen, die du nicht magst, das ist halt das, die Kehrseite der Medaille. Und ich kenne keinen Trick. Ich kenne keinen Trick. Wenn du damit weitergehen willst, im Buch sind viele Übungen, die man erstmal alleine machen kann, selbsthilfemäßig. Oder du komm gerne mal zu einem Seminar oder komm mal gerne zum Unmaskiert Ich. Das ist ein tolles Format. Um das, was reagiert, in den Kontakt zu bringen und dann die Erfahrung zu machen, ich bin okay, wie ich bin. Ich darf so sein, ich darf das sagen, was ich mir normalerweise nicht gestatte. Ich darf beispielsweise meine tiefe Wut in Ausdruck bringen. Weiß nicht, ist es dein Thema? Wut oder Trauer? Ja, okay.
Weißt du, ich würde gerne sagen, ja, ich bin wütend oder ja, ich bin traurig. Mhm. Aber
du bist viel im Kopf, ne?
Bitte?
Du bist viel im Kopf.
Ja.
Du denkst ja auch jetzt darüber nach, was vorgeht.
Ja, ja, klar.
Ja.
Ja, sicher.
Ja, dann würde ich mir besonders das Wurzelchakra mal anschauen. Mhm. Das ist spannend. Und wieder zurückkommen in den Körper und in die auf die Erde. Gerne. Ja. Ja, okay. Hier.
Ich habe nur eine Frage. Ist das nicht schon im Grunde genommen so ein Heilungsweg, dass sie es bemerkt, dass
ja
es so ist?
Ja.
Also kommt mir zumindest so vor. Also, und ich kenne es vom ehrlichen Mitteilen. In dem Moment, du hast ja so eine Situation vielleicht in einem Gegenüber dann, ne, wo du das dann denkst.
Ja.
Ne? Also ich kenne das dann, also wenn das, also für mich ist es ein Hilfsmittel seit 2 Jahren schon, wenn ich das ausspreche, ach Mist, jetzt ist es mir schon wieder passiert, dass derjenige mitbekommt, was in mir vorgeht, das macht so, finde ich, so auf für, dass der andere vielleicht dann was dazu sagt oder auch nicht sagt, aber wenn es ausgesprochen ist, wird es für mich schon leichter, was mir nicht immer gelingt.
Ja.
Ne? Ja,
ja. Bewusstheit ist der erste Schritt, dass du ja mitbekommst, was in dir geht, dass du mitbekommst, ja, mein Herz ist verschlossen, ich lasse niemand an mich ran.
Ja, genau.
In der Regel laufen diese Prozesse unbewusst ab bei vielen Menschen, und du reagierst halt, wie du reagierst, und das ist halt das Normal. Und vor allem in diesen, bei diesen jungen Traumatherapie Perspektiven, da spricht man ja von Pause zwischen Reiz und Reaktion.
Und das passiert anscheinend. Also wenn du mitbekommst, dass du unverhältnismäßig oder komisch reagierst, dann hast du schon diese Pause, in der du erlebst, ich reagiere jetzt, was passiert da gerade? Ne? Und das ist ein spannender Moment, weil auch in dem Beispiel, was ich vorhin selbst gebracht habe, als ich erzählte von den Männern, von denen ich eigentlich angenommen werden wollte, ich glaube, dass diese innere Kapazität dann so groß war plötzlich, dass ich diesen kleinen Spalt hatte zwischen Reiz von außen und meiner unmittelbaren Reaktion. Also ich hatte wie eine Pause. In dieser Pause habe ich die Möglichkeit, mich ja zu erleben und zu fragen, ist das eigentlich gerade wirklich gefährlich, die Situation? Finde ich die gerade wirklich blöd oder was passiert da gerade in mir? Das ist schon ein Schritt, ja, genau. Das ist schon ein Schritt weiter.
Ja, ich wollte was Ähnliches sagen wie du, dass eigentlich, wenn man es bemerkt, dass dann man eigentlich schon irgendwie auf so einem Weg der Heilung ist. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man, also bei mir ist das auch wirklich ganz oft so, dass ich reagiere und denke, ne, das wollte ich nicht. Und ich habe dann wirklich angefangen zu arbeiten und dann anschließend das Herz zu öffnen und drüber zu sprechen und zu sagen, hör mal, ne, so und so, und das, ich habe jetzt aus dem und dem Grunde so reagiert, und es kommt dann immer mehr dazu, dass man eine andere Grundeinstellung bekommt, dass sich das Herz schon vorher öffnet. Das heißt nicht, dass das nicht passiert. Das passiert mir auch, und es passiert mir sogar noch ein Ticken schlimmer als dir, weil ich komme in diese Situation und es geht in meinem Kopf, hüu, 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 tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, und ich tue es doch. Also nicht immer, aber ne, also das sind ja so Mechanismen, und dass man einfach so dahin kommt, irgendwie auch dran zu arbeiten, wo kommt es her? Und ich habe bei mir irgendwie auch festgestellt, dass das so bestimmte Punkte ist, weil ich mich immer nicht richtig fühle. Ich fühle mich immer und immer und immer falsch. Yeah. Also ich kann irgendwas äußern und dann kommt von außen, du bist falsch, nicht ich. Gehe auf dich ein, sondern ne, oder
kommt
ich denke mal drüber
kommt
nach.
Kommt es sicher von außen?
Kommt Nein, es kommt ganz viel von mir innen ja. drin.
Ne? Und ich könnte mir vorstellen, und das ist ein spannender Mechanismus, dass du dir dieses Ich bin falsch im Außen suchst und aus einer unendlichen Vielzahl an Möglichkeiten genau die findest, die dir sagt, du bist falsch.
Ja, so ist das. Ne? Ja. Das weiß ich auch mittlerweile hier schon, aber hier nicht.
Ja, das dauert.
Ne? Und das ist das Problem. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch, und reagiere natürlich auch auf die entsprechenden Punkte. Ja. Und in dem Moment, wo mir jemand sagt, du bist nicht falsch,
glaubst es nicht.
Dann denke ich erstmal nach, naja. Ne? Und ich weiß vom Kopf her, ich habe ganz viele gute Eigenschaften und ich kriege mein Leben in den Griff, und ich bin auch, ich sage jetzt mal, ein netter und hilfsbereiter Mensch und so weiter und so fort. Aber dieses und dann mich abzugrenzen und zu sagen, nee, du bist eben nicht falsch, das finde ich das Schwere.
Also und von wem grenzt du dich dann ab?
Eigentlich ganz oft von mir selber, und das ist das Schlimme.
Okay.
Und das ist das Schlimme, und das ist auch das, weil ich dann unendlich traurig werde. Also ich bin nicht wütend, sondern ich bin einfach dann unendlich traurig. Ne?
Ja. Ja klar, du musst ein großes Opfer bringen dafür.
Und ich habe anfangs so gedacht, genau wie sie sagte, so nach dem Motto, das wird ja auch immer so in vielen, vielen Büchern beschrieben, meide die Leute, die dir nicht gut tun. Und da bin ich aber längst von ab. Ich finde das Quatsch. Weil wenn mir jemand nicht gut tut, bin ich das. Das ist nicht derjenige, der mir gegenübersteht. Bitte?
Wenn einer dir nicht gut tut, du nimmst das an. Wenn man das nicht annimmt, dann hat der andere kein Packende.
Ja, ich glaube, man strahlt das aus.
An der Stelle würde ich sagen, lass es uns gleich draußen bei einem Bier besprechen. Oder? weil sonst drehen wir uns im Kreis. Da können wir uns lange drüber unterhalten, aber. Lass es gleich machen. Ja. Machen wir gleich noch. Jetzt machen wir noch ein, zwei Fragen und dann singen wir noch einen, dann machen wir Autogramme. Ja?
Ich habe eine ganz andere Frage. Wenn man bei euch mit in die Schwitzhütte geht, wenn man
Ich kenne euch jetzt gar nicht so, aber wenn man 3 Tage lang ein Seminar, ich habe das heute vorher gehört, Seelenfeuer oder ja. Wie hieß das so? Wenn man sich darauf einlässt, dass man in einen tiefen Prozess geht oder auch nicht in einen tiefen Prozess, aber wenn man was lostritt, was man selbst vielleicht gar nicht auffangen kann, wer fängt einen auf? Also nach 3 Tagen geht man ja nach Hause, man hat vielleicht einen Partner, eine Familie, aber vielleicht ist man noch alleine und man hat was losgetreten, was man vielleicht gar nicht, was man ins Rollen gebracht hat, aber was man gar nicht alleine irgendwie handeln kann. Gibt es da eine Nachsorge? Gibt es da eine Adresse? Kann man sich an irgendjemanden wenden? Weil, ja, das ist das, was mir passiert ist an anderer Stelle.
Ah, okay.
Und, ja, im Grunde glaube ich, ist das, man steht dann da alleine. Und man hat zwar immer so Gesprächsrunden danach,
genau.
Ich habe Blöcke gemacht und dann vor Ort heißt es ja immer, wenn irgendwas ist, ihr könnt jederzeit auf uns zukommen. Aber meistens sagt das ja erst, wenn man zu Hause ist oder ja, vielleicht ja. Nach 1-2 Wochen. Und ja, was macht man dann?
Ja, gute Frage. Also wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, dass da Dinge in dir aufgerissen sind, die dann nicht mehr haltbar waren, weiß ich nicht, ob das ein gutes Seminar für dich ist. Also dann würde ich persönlich in der Einzelbegleitung erstmal gehen und mit einem Menschen im Kontakt, in einer sicheren Atmosphäre mit diesen Themen da in Kontakt kommen und dann daran arbeiten und würde nicht als erstes in ein Seminar springen, wo Explosion garantiert ist. Also Seelenfeuer ist, also es ist super intensiv. Und da gibt es noch eins auf die Glocke, noch eins auf die Glocke, noch eins.
Naja, ist mir bekannt, solche Themen. Also und es ging auch gar nicht um Seelenfeuer, sondern es ging, also es war eine Ausbildung bei Wildniswandern. Und da gehst du über diese körperliche Sache, dass du irgendwo in der Wildnis hängst und dass du Entbehrungen hast oder dass du an deine Grenzen kommst oder dass sie dich über die Grenzen hinwegführen oder daran führen, dass dann natürlich auch was losgetreten werden kann.
Ja, warst du denn allein oder warst du mit Menschen in diesem Moment? Nee,
mit
Moment?
Menschen. Und dann frage ich mich natürlich, was ist, wenn man sich in so einen Prozess begibt, wenn man sowas macht? Also im Grunde, das hört sich immer alles so toll an, man kann alles lösen oder beleuchten oder sonst was, aber darf ich nur da reingehen, wenn ich stabil bin? Und wer ist denn wirklich stabil? Also ich meine, dann bin ich ja schon fertig mit allem, ne?
So. Ja, es
oder?
Ist schwer zu sagen. Also ich sag dir mal, was meine Erfahrung ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich gehe mal davon, also sagen wir so, ich habe bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen die Erfahrung gemacht, dass die Menschen mit dem, was sie dort finden und mit dem, was sie dort abbekommen, gut zurechtkommen. Und es kann gut sein, dass wenn du nach Hause kommst, etwas alles offen ist und neu und neue Wahrnehmung da ist. Und kann auch gut sein, dass du plötzlich verletzlicher bist für die Anteile, die da plötzlich aufsteigen. Und deswegen, ich finde es eine gute Frage, in den allermeisten Fällen ist es so, dass es stützt und es ist, wie du auch richtig sagst, es ist nicht so, dass man mal auf ein Wochenende auf ein Seminar geht und jetzt plötzlich ist alles weg und wir sind geheilt. Also ne, das ist eine irrige Vorstellung. Das ist so auch nicht bei mir und bei uns, aber es ist kann ein sehr großer Schritt sein in Richtung Bewusstheit und Transformation. Und wir haben, ich selbst mache keine Einzelbegleitung, aber beispielsweise die Magda, die neben dir steht, und die macht auch.
Ich wollte noch was sagen.
Die macht auch, sie und eine andere Kollegin, die da auch mit vor Ort ist, die machen auch Nachbegleitung. Die kann man ansprechen und mit denen auch ein Online-Treffen zum Beispiel vereinbaren. Ja, dann ist Unterstützung noch da. Also es ist nicht so, dass wir da komplett die Mauer hochziehen. Tschüss. Sondern wir sind noch ansprechbar.
Ja, und ich wollte auch noch was sagen von meiner Seite. Ich begleite die Seminare oder leite die Seminare zusammen mit Raphael. Und das ist immer so, wir sind ausgebildete Körpertherapeuten und wir sehen dich. Ja, und es ist einmal passiert, dass wir eine Frau tatsächlich nach Hause geschickt haben, weil sie gesagt hat, wenn ich hier den Fass aufmache, dann hat das kein Ende. Und dann haben wir mit ihr zusammen entschieden, das ist nicht das Format für dich. Das war einmal. Ansonsten ist das, wir vertrauen so auch ein bisschen so darauf, alles, was dir da passiert, du bekommst genau richtige Dosis, nicht zu wenig und nicht zu viel, sondern genau die richtige Dosis. Und ich mache Einzelbegleitung danach, also danach kann, also du bist nicht so völlig losgelassen, also so losgelassen und egal. Aber wir bringen euch oder die Teilnehmer auch in so eine Selbstverantwortung. Ja, was mache ich jetzt damit? Also du kannst mit mir arbeiten, aber auch vielleicht gucken, okay, jetzt bin ich in dieser Situation, wie geht es bei mir weiter? Was mache ich weiter? Und suche in meiner Nähe, also die erste Hilfe wirst du bekommen bei uns. Und wir haben keine Rückmeldungen, dass irgendjemand irgendwo verschwindet. Nee. Nee, wir haben nie jemand verloren.
Und sind ja jetzt mittlerweile...
Ja, wir haben nie jemand verloren und letztens hatten wir sogar eine Frau, die nach einem sehr schweren Unfall zu uns gekommen ist und wir haben immer gesagt, mach langsam, mach nicht alles mit. Und da haben wir sie sehr, sehr intensiv begleitet und teilweise rausgenommen aus den Sachen. Also wir sehen euch, ne, und hauen nicht immer so da drauf. Aber wenn du da bist, viele sprechen auch mit Raphael darüber davor, ne, wenn die unsicher ist. Okay.
Genau.
Dann glaube ich, lautsprechen. Ja, ich finde auch diese Begleitung durch die Paten gut. Das war eine sehr, sehr tolle Idee. Also es gibt dann in den Seminaren auch, also ich war selber auch zuweilen, diese Patenschaften, ne? Dass halt auch Teilnehmer untereinander sich vernetzen und dann auch sich austauschen. Jetzt natürlich, was Raphael gesagt hat, diese ganz tiefen Sachen, das ist natürlich das, was Magda jetzt auch nochmal gesagt hat. Aber das finde ich so gut mit den Patenschaften, ne? Dass man sich da auch nochmal so einfach austauscht.
Ja.
Tolle Idee, ganz super. Also das finde ich schon. Da habt ihr schon sehr gut auch für auch an alle gedacht. So, ne? Finde ich toll.
Ja. Ja, okay. So, ich würde sagen, eine dringende Sache. Okay, sag mal.
Normalerweise spreche ich sonst nicht hier drüber. Hallo erstmal. Es ist schön, hier sein zu dürfen. Unter all den wundervollen Menschenwesen hier. Vielen, vielen Dank. Ja, ich wollte eigentlich nur, weil wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, da vorne die Fragen, die da kamen. Der liebe Kopf, der innere Monolog auf der Bewusstwerdung oder Intuition, so spreche ich jetzt mal über mich. Wie kriegt man das ein bisschen besser in den Griff? Oder diese besonderen Momente, wenn ich jetzt an einiges denke, so Aha-Erlebnisse. Ich ertappe mich manchmal in Situationen, nee, Moment, das ist jetzt gerade dein Kopf. Und das hat ja auch viel, ich bin am Zittern, mit Unterbewusstsein. Und kurz, damit wir zum Ende kommen, dieser innere Dialog, was hast du da, einen Impuls oder eine Schwingung oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich, ja, danke.
Ah, ich glaube, es ist... Ja, also ich glaube, ich müsste tiefer mit dir jetzt einsteigen, um erstmal herauszufinden, was du genau meinst, also was da genau bei dir los ist und was da genau passiert. Und dann gibt es verschiedene Perspektiven, es gibt verschiedene Anteile, es gibt Dinge wie zum Beispiel das von Fritz Perls erkannte Top-Dog und Underdog, das sind zwei Elemente in uns oder zwei Anteile in uns, die eigentlich fast immer präsent sind. Die sind mir kürzlich nach dem Seminar zum Beispiel auch nochmal sehr, sehr präsent gekommen, weil ich war total erschöpft nach dem Seminar. Und ich hatte dann einen Anteil, der sagt, ja, aber du musst heute, du musst hast so viel zu tun, du kannst dich jetzt nicht hinlegen. Und der andere sagt, nee, komm, ey, ich habe das Wochenende gearbeitet und nee, will ich nicht. Und dann entsteht ein Streit zwischen diesen Anteilen. Und der eine ist der moralische, der Gute, der weiß, was richtig ist, wie sie's gehört. Du solltest mehr Sport machen, du solltest dich besser ernähren, du solltest dies, du solltest das. Und der andere, der Underdog, der ist so, ja, aber nicht heute oder warum jetzt? Nee, ich mag nicht und so. Und du kriegst das nicht aufgelöst, indem du dem einen oder dem anderen folgst. Du kriegst es nicht im Kopf aufgelöst. Du kannst ewig weiter und beide haben ihre guten Gründe. Das sind wie Polaritäten in uns, die so eine Spannung und so eine Anstrengung in uns aufrechterhalten. Und das Beste, was man dann machen kann, ist atmen, den Hintern auf dem Sitz spüren und die Stimmen schnattern lassen. Da sein in diesem Moment. Mit den schnatternden Stimmen und nicht drauf einsteigen. Lass es schnattern. Ja, gerne. Okay, kommt. Jetzt singen wir noch einen. Und dann machen wir noch Unterschriften. Und dann gehen wir Bier trinken. Oder Tee. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid und diesen Abend mit mir verbracht habt. Vielen, vielen Dank. Und jetzt habe ich auch mal ein Bild zu den Menschen, die vielleicht nachts meine Stimme hören. Und die mit mir ins Bett gehen, ja. Das ist schön. Also ich danke euch ganz herzlich. Und wenn ihr wollt, ich werde jetzt noch da sitzen und wenn ihr ein Buch unterschrieben haben wollt, dann sehr, sehr gerne. Dann mache ich das noch. Danke. Gute Reise.